Ich bin auch hier nicht die Feelgood-Managerin. Also, das könnte ich sein, die das sagt, zu regelmäßigen Gelegenheiten hier im Familienkreis. Vielleicht geht's dir auch so. Denn deshalb hat mich auch das neue Buch von Laura Fröhlich so angesprochen. Ich bin doch hier nicht die Feelgood-Managerin. Wer diesen Podcast allerdings schon länger kennt, weiß, dass ich eine große Abneigung gegen Selbsthilfebücher habe. Ist das ein Selbsthilfebuch? Das habe ich Laura natürlich gefragt und freue mich sehr, dass sie in den Podcast gekommen ist. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann schau doch mal in die Shownotes, dort findest du den Link zur Steady-Seite. Dieser Podcast wird ermöglicht durch die Unterstützung der Hörenden. Vielleicht ist auch für dich ein passendes Paket dabei, mit dem du die Zukunft dieses Podcasts sichern möchtest. Alle, die den Podcast unterstützen, können sich außerdem am Ende des Podcasts wiederfinden, denn da werden alle einmal genannt. Die Leserinnen, der Podcast über feministische Bücher für alle, die gerne lesen oder lesen lassen. Mein Name ist Christina. Viel Spaß beim Hören. Laura Fröhlich. Der Name, der verfolgt dich wahrscheinlich ein bisschen, oder?
Ja, absolut. Früher fand ich es auch gar nicht so schön, aber heute bin ich sehr stolz auf so einen Namen. Ich habe ihn auch behalten, also ich bin verheiratet, aber habe meinen Namen behalten.
Der passt auch ein bisschen ganz, also der passt hervorragend, nicht nur ein bisschen zu deinem neuen Buch. Ich bin hier nicht die Feelgood-Managerin. Das passt eigentlich wirklich wie die Faust aufs Auge, wie man so schön sagt, zu deinem Namen. Denn jemand, der fröhlich heißt, dem möchte man vielleicht auch unterstellen, dass die Person immer fröhlich ist. Und das ist ja genau auch das, was uns Frauen so ein bisschen belastet, dass wir immer diejenigen sein sollen, die die gute Stimmung machen, die ausgleichen, die irgendwie allen eine gute Zeit geben und für alles, was das angeht, verantwortlich sind.
Absolut genau. Darum geht es auch in meinem neuen Buch. Also ich habe beschrieben, dass dieser Satz, du bist bestimmt immer fröhlich, den habe ich so oft gehört. Und er ist ja ganz lieb gemeint und das ist ja auch gar nicht so weiter schlimm, aber du hast was Strukturelles angesprochen, was schlimm ist, dass Frauen immer so, von Frauen wird erwartet, dass sie für gute Stimmung sorgen. Im beruflichen Kontext, in der Familie. Also Frauen sollen auch kommunikativ sein und möglichst freundlich. Und wenn Frauen all dem nicht entsprechen, das kennen sich ja Frauen, die eben auch nicht immer fröhlich sind oder auch nicht fröhlich auftreten wollen, dass dann ihnen so unterstellt wird, Mensch, die ist irgendwie schlecht gelaunt oder wenn Frauen wütend sind, sie sind aggressiv oder wenn sie mal im beruflichen Kontext sagen, ich möchte die Betriebsfeier nicht organisieren, Mensch, wann bist denn du so wenig kollegial? Und diese Erwartungshaltung ist das Problem, die setzt uns unter Druck und so habe ich auch im Buch geschrieben, dass ich oft fröhlich bin, obwohl ich es gar nicht so fühle, aber ich habe das Gefühl, ich muss jetzt hier so gut gelaunt und strahlend den Raum betreten.
Du bist Autorin, Speakerin und eine der renommiertesten Expertinnen für Mental Load im deutschsprachigen Raum. Das finde ich großartig, weil dieses Wort Mental Load, das hat in mir, das war Teil von meinem feministischen finalen Awakening. Also es hatte schon immer so eine Grundschwingung in meinem Leben, aber erst dieses Wort hat bei mir so den Schalter umgelegt. Ich möchte nicht von Pillen sprechen, das ist leider schon besetzt mit den Pillen, aber wenn man einmal durch diese Tür gegangen ist, dann ist es so schwer, wieder zurückzugehen. Und gerade mit diesem Feel-Good-Problem erschließt du ja nochmal einen neuen Bereich. War das ein kleiner Schritt dahin oder hattest du das Gefühl, das ist jetzt noch mal ein ganz anderer Aspekt?
Ich glaube, es gehört alles irgendwie zusammen. So dieses Alltagsorganisationsthema mit dem Mental Load, also an alles denken zu müssen, das mache ich ja jetzt auch beruflich schon eine Zeit. Und mir ist aber aufgefallen, dass es gar nicht mal nur um die Last der To-Dos geht, sondern auch um diesen emotionalen Aspekt. Also wir machen auch diese Alltagsorganisation ja auch oft, damit alle anderen zufrieden sind, damit wir nicht anecken, damit wirklich auch alles erledigt ist, ja, von den beruflichen To-Dos über Haushalt, Fürsorgearbeit, dass alle zufrieden sind und ihre WhatsApp-Nachrichten beantwortet sind, Geburtstagsgeschenke organisiert und diese ganzen Dinge. Und deshalb ist dieser emotionale Teil so wichtig, weil das ist ja nicht nur die Erwartung, die To-Dos abzuhaken, sondern eben auch freundlich zu sein, sich um andere zu sorgen. Und mir ist es dann doch auch dadurch, dass ich jetzt schon so sensibel bin, was Mental Load angeht, und mir geht es da auch wie dir, wenn man einmal das sieht, sieht man es überall. Dann habe ich immer mehr gemerkt, es ist eben auch noch dieses, sich verantwortlich für die Gefühle anderer zu fühlen. Und ich habe so einen Moment beschrieben, wo ich mich mit einem alten Freund getroffen habe und gemerkt habe, dass ich ihn ganz viel frage und alles über ihn weiß und auch wirklich interessiert bin. Und er hat es auch total genossen und hinterher zu mir gesagt, Mensch, Laura, mit dir kann man ja super reden. Und ist mir aufgefallen, dass er mich gar nichts gefragt hat. Und ich habe mir dann viel Gedanken darüber gemacht und habe mit anderen Frauen gesprochen, die kennen das Phänomen. Und es ist zum einen, dass Männer es gewohnt sind, dass sie viel Raum bekommen, dass gefragt wird, dass sich Menschen für sie interessieren. Ich habe aber auch gemerkt, das ist schon auch meine Art, das Gespräch so durchzumoderieren. Also ich habe jede Lücke unseres Gesprächs gefüllt mit einer Frage und habe dann hinterher gedacht, also beim nächsten Mal lasse ich so eine Lücke mal stehen und guck mal, was passiert, weil ich habe ja auch Interessantes zu erzählen und der darf ruhig auch mal nachfragen. Also mir sind so diese verschiedenen Rollen klar geworden und es ist eben nicht so eine individuelle Situation, wie wir dann oft denken, sondern indem wir auch als Frauen solche Erfahrungen austauschen, merken wir, krass, das hat ja ein System.
Ich finde gerade auch, also die beiden passen für mich persönlich total gut zusammen, weil gerade auch emotionale Arbeit, das hat für mich nochmal nächstes Level erschlossen. Ich sag's ganz ehrlich. Wenn man sich mit Mental Load beschäftigt hat und dann noch versteht, was dazukommt, für mich ist das beste Beispiel immer, wenn man in Urlaub fährt. Da ist das Mental Load ein bisschen softer. Man hat nur eine bestimmte Anzahl von Dingen dabei. Gut, dann haben wir halt jetzt keine Gummistiefel, so, ne? Also man muss nicht an so viele Dinge denken. Dafür sind aber alle Familienmitglieder den ganzen Tag zusammen und man ist die ganze Zeit am Koordinieren, dass keiner ausflippt. Der Kleine möchte jetzt aber nicht das Eis, der möchte Pommes. Der Vater versteht's nicht. Warum redet er sich jetzt so auf? Das ist doch kein Problem. Ja, okay, also ich spreche jetzt erst mit dem Kleinen. Kannst du mit den anderen schon mal vorgehen? Dieses Managen, dieses Dirigieren, dieses Orchestrieren, alle wieder einfangen, es ist unglaublich anstrengend. Und ich finde, gerade dafür ein Wort zu haben, das ist für mich ein Teil von Feminismus. Überhaupt ein Wort dafür zu haben, dass es nicht mein persönliches Problem ist, dass ich nicht eine anstrengende Familie habe, sondern dass es ein strukturelles Problem ist, dass es allen so geht, dass eben ich nicht wie beim Mental Load einfach nur schlecht organisiert bin oder bei der emotionalen Arbeit einfach irgendwie empfindlich oder überfordert, sondern dass es allen so geht, weil wir bestimmte Rollen hier haben, weil nicht nur von uns erwartet wird, dass wir in Teilzeit gehen und ein paar mehr Sachen managen und wir uns gut ergänzen und dann haben wir so Teamwork als Paar, sondern dass es grundsätzliche Dinge gibt, die auf uns Frauen immer wieder zurückfallen.
Ja, absolut. Und du hast genau was Richtiges beschrieben. Also nicht nur, wenn es jetzt um Kinder geht, dafür zu sorgen, dass die alles haben, was sie brauchen, sondern auch auf Emotionen einzugehen. Und dafür müssen wir die eigenen zurückstellen. Und es ist ganz interessant, wenn Mann und Frau zusammen Eltern sind, die Frage, wer kümmert sich um die Entwicklung? Also wer liest vielleicht mal einen Ratgeber oder wer spricht mit der Kinderärztin, weil das Kind gerade irgendwie scheinbar auffällig ist? Oder wer macht sich Gedanken um die Kinder in der Pubertät? Wie reden wir mit ihnen? Wie können wir auf ihre Sorgen eingehen? Also das ist auch ganz interessant. Wer kümmert sich um diese Bedürfnisse der anderen? Und was auch Frauen kennen, die jetzt keine eigenen Kinder haben, oft auch in Bezug zu den eigenen Eltern, zu den Geschwistern, Tante, Onkel, nennt man auch so Kinkeeping. Dieses, die Verwandtschaft, sich um die Verwandtschaft kümmern, sich auch darum kümmern, dass irgendwie die alte Tante, die jetzt gerade ganz allein da sitzt, auch immer mal wieder jemanden zum Sprechen hat. Wen rufe ich an? Die Mutter, manchmal auch noch die Schwiegermutter. Und es ist ganz wichtig, darüber zu reden, denn es kostet unheimlich viel Zeit und auch Kraft, kennen wir alle, auch in Bezug auf die eigenen Eltern oder so. Genau, und du hast es insofern noch mal richtig gesagt, dass es ein strukturelles Problem ist, weil Frauen fühlen sich verantwortlich und sind dann die, die alles koordinieren. Und das Smartphone hat dazu geführt, dass wir eben auch noch diverse Kommunikationsgruppen haben, die befüllt werden müssen. Und es macht eben unterm Strich unheimlich viel aus. Also ich habe einfach viel mehr Zeit, wenn ich mich um all das nicht kümmere, wenn ich keine Fotos versenden muss, wenn die Pubertätsthemen meiner Kinder von meinem Partner beurteilt und werden und der sich darum kümmert. Und am Ende haben wir Frauen einfach eine Zeitsteuer, die wir bezahlen. Und das ist wirklich auch strukturell. Und das ist auch der Grund, warum Frauen diese Zeit dann fehlt, um einem Hobby nachzugehen, Kunst zu machen, sich politisch zu engagieren, eine Führungsposition zu übernehmen. Und das hat Struktur. Und das wollte ich einfach damit auch nochmal sichtbar machen, dass es eben hier nicht nur um so ein bisschen Good Feeling geht, sondern um wirklich ein Problem, was uns Frauen dann auf der Seele und auch im Geldbeutel zu spüren ist.
Die große Herausforderung da ist, es sind nicht nur Tasks, die könnte man irgendwie aufzählen. Und da gibt es inzwischen ja ganz viele Hilfsmittel, wie man Mental Load aufzeigt. Guck mal, du machst das nur einmal im Monat, ich mach das dreimal am Tag. Ne, merkst du, das ist irgendwie ungleichgewichtig, man kann das gut aufrechnen. Aber gerade aus dieser emotionalen Arbeit ziehen wir unglaublich viel Selbstwert, wie du auch in deinem Buch schreibst. Das ist was, damit identifizieren wir uns ja auch. Ich möchte ein guter Mensch sein. Ich möchte an den Geburtstag von allen denken. Ich möchte gemocht werden. Und gemocht werde ich, wenn ich zum Beispiel sehr gut zuhöre, wenn ich spannende Fragen stelle, wenn ich nicht zu laut bin, nicht zu viel Raum einnehme. Wenn ich eben eine angenehme Person bin, die nicht nervt, ja, und für
Genau.
alle irgendwie ein gutes Gefühl dalasse. Darüber definieren wir uns ja selbst. Und dann den Schritt zu gehen, zu sagen, das ist aber ein Teil der Sache, die dich so viel Energie kostet, die dich so müde macht, die dich so erschöpft. Ist es ein großer Schritt? Ist es ein kleiner Schritt? Was denkst du?
Ein großer. Als du das gerade so aufgezählt hast, denke ich mir nur, ja, genau, das ist sozusagen oft das Ziel, weil wir uns so sehr identifizieren über diese Rolle und weil wir natürlich auch dadurch vermeintlich Kontrolle haben, ne? Indem ich an die Geburtstage denke, indem ich zuhöre, habe ich vermeintlich die Kontrolle darüber, was andere über mich denken, weil die müssen mich ja dann mögen, die finden mich sicher sympathisch und nett. Und dann ist natürlich die eine Frage, habe ich das wirklich unter Kontrolle? Und wie ist es, wenn ich diese Kontrolle loslasse? Und deshalb ist es ein großer Schritt. Kontrolle loslassen ist immer schwer. Uns entgleitet was. Da kommt die Angstphase. Was denken die anderen über mich? Und grundsätzlich ist natürlich auch diese emotionale Arbeit wertvoll und es tut uns gut. Und es ist auch überhaupt nicht schlimm oder negativ. Aber wir merken hier, es ist dann schnell die Schwelle überschritten, wo kann ich mich gar nicht mehr um mich kümmern? Wo schreibe ich jetzt Geburtstagskarten, obwohl ich eigentlich gar keine Zeit habe? Ja, weil ich kaufe die noch und muss die Briefmarke und muss noch zur Post, diese ganzen Themen. Und wo wird es immer mehr? Und wo habe ich auch immer mehr Angst, mal was wegzulassen, weil sonst mögen die Leute mich nicht. Dann gehöre ich nicht mehr dazu, dann wirke ich nicht sympathisch. Deshalb ist es ein Riesenschritt. Und manche Menschen sind damit so identitätsmäßig verbunden, dass es ganz schwer ist, sich zu lösen und es auch vielleicht erstmal nur die Erkenntnis darüber braucht. Also nicht alle, die das jetzt erkennen und auch vielleicht sagen, oh, ich würde daran gern was ändern, die können sofort jetzt den einen und den nächsten und den dritten Schritt machen, sondern manchmal tut es einfach gut zu wissen, warum mache ich das, auch zu verstehen, warum ich da unter Druck stehe und das zu erkennen. Und ja, ich glaube, jede Person, auch gerade jede Frau, darf da so ihren eigenen Weg gehen. Und die Frage ist halt immer, was erhoffe ich mir davon, wenn ich meine Lücke stehen lasse? Und ich brauche immer ein gutes Ziel, was mich motiviert und Freude macht. Und das Ziel muss jetzt nicht sein, ich bin jetzt einfach überhaupt nicht mehr nett zu allen und ich kümmere mich um niemand mehr, sondern das Ziel ist eher, wo kann ich meine Lücke stehen lassen, damit ich ein bisschen mehr Zeit für mich habe? Ja, damit ich mal wieder fragen kann, wer bin ich eigentlich, wenn ich mich mal nicht kümmere? Und das ist manchmal eine Frage, die ist erschreckend. Wer bin ich, wenn ich mich nicht kümmere? Dann bin ich nur noch ich. Bin ich dann noch in Ordnung? Und dann zu lernen, ja, ich bin gut, so wie ich bin, auch wenn ich mal nichts für andere tue, das ist echt ein Game Changer. Und ich wünsche mir vor allem auch für kleine Mädchen, dass die von Anfang an aufwachsen mit dieser Gewissheit, ich bin gut, wie ich bin, auch wenn ich mich mal nicht kümmere.
Ich habe da ziemlich schnell an das Buch Toxische Weiblichkeit von Sophia Fritz denken müssen und habe mich dann
Ja.
wahnsinnig klug gefühlt, als ich gesehen habe, du hast es auch hinten drin in deinem Buch.
Das ist ein tolles Buch.
Ja, aber ich habe mir so schwer damit getan und ich glaube, ich muss noch ganz lange
drüber nachdenken. Aber mit deinem Buch tatsächlich hat sich mir das andere Buch noch mal mehr erschlossen. Weil in deinem Buch ist genau dieses toxische Verhalten, das mir selbst schadet, ist noch mal so viel greifbarer. Sorry, Sophia, aber bei dir ist es so viel greifbarer und verständlicher und handlicher. Also es fließt mehr in meinen Kopf. Ich kann es mehr durch mein eigenes Verhalten irgendwie filtern. Da komme ich wirklich einen Schritt weiter. Toxische Weiblichkeit, schreibt Sophia Fritz, ist eine destruktive Verhaltensweise, die wir Frauen haben, die uns selbst schadet. Also so wie toxische Männlichkeit schadet ja auch vor allem Männern. Und da dachte ich so, ja, okay, toxische Weiblichkeit, aber wir schaden ja damit niemand anders, nur uns selbst. Naja, also weites Feld, aber es geht darum, dass wir bestimmte Aspekte unserer Rollen als Frauen, wenn wir Weiblichkeit performen, wie wir Feministinnen so sagen, wenn wir Weiblichkeit performen, dass wir uns ja damit selber schaden. Und du hast es ja gerade schon gesagt, die Zeit, die ich dann in sehr viele Details, in diesen Perfektionismus stecke, in dieses, ich habe noch den Geburtstag von dem Arbeitskollegen vor 15 Jahren in meinem Handy, der jedes Jahr um 9 Uhr aufploppt und sich in Erinnerung ruft. Muss ich dem dann eine SMS schreiben oder nicht? Und was könnte ich stattdessen tun? Und was könnte ich stattdessen tun? Ich könnte mich ja um mich kümmern. Ich könnte ja was für mich tun. Ich könnte ja einfach mal entspannen oder in Ruhe eine Tasse Kaffee trinken, statt jetzt all diese Spezialtasks mir auch noch drauf zu schippen. Und diese Erschöpfung vor allem, da finde ich, merkt man doch sehr stark und sehr schnell, wie zwiespältig dieses Verhalten ist, wenn man es mal vorsichtig nennen möchte. Es ist zwiespältig. Es tut ja anderen Menschen gut. Ich bilde auch mein Dorf. Also ich bringe ja die Menschen auch zusammen. Und gerade Frauen miteinander geben sich ja wechselseitig diese Gefühle und dieses Aufeinanderhören. Aber es gibt natürlich auch die, bei denen fließt es rein und es kommt wenig zurück. Ich sag mal Kinder, das ist so ein emotionales Fass ohne Boden. Dein Buch ist dein Buch ein Ratgeber, ja oder nein? Weil meine Freundin Barbara und ich, wir haben damals uns mit Mental Load beschäftigt und viel darüber gesprochen und haben da festgestellt, wir brauchen keine Ratgeber. Heureka, es ist ein strukturelles Problem. Wir brauchen nicht mehr irgendwie Tipps, wie wir früher aufstehen und uns besser organisieren und um uns besser zu fühlen. Es ist ein strukturelles Problem und wir können da anders rangehen. Und gleichzeitig gibt dein Buch ja sehr konkrete Tipps und leitet an. Ist es ein Problem, wenn man das Gefühl hat, dein Buch ist ein Ratgeberbuch?
Das ist eine wichtige Frage, die ich auch am Anfang gleich mit meinem ersten Vorwort versucht habe, irgendwie ein bisschen zu oder begreiflich zu machen. Also ich finde auch, dass Frauen keine Ratgeber brauchen. Also Frauen brauchen jetzt nicht noch weitere Handlungsanweisungen, wie sie sich verhalten sollen oder nicht. Darum ist mir das so wichtig, auch bei meinem ersten Buch, Die Frau fürs Leben ist nicht das Mädchen für alles, meine eigenen Erfahrungen zu beschreiben, sodass Frauen sagen können, hey, die teile ich oder diese teile ich vielleicht auch nicht. Und dann Impulse, was kann ich tun oder auch nicht tun? Und ich glaube, es ist so ein Zwiespalt. Zum einen ist es ein strukturelles Problem. Es sind nicht die Frauen, die sich verändern müssen, sondern die Struktur. Ich halte aber ganz viele Vorträge und gebe Workshops. Und wenn wir uns ausschließlich nach den Vorträgen und Workshops trennen, mit dem Bewusstsein, es muss sich die Struktur ändern, dann fühlen wir uns trotzdem ohnmächtig und dieser Struktur so ausgeliefert. Und darum braucht es ein Stück weit beides. Es braucht natürlich die Veränderung und die Struktur. Und deshalb schließe ich das Buch auch wieder. Wir müssen auf die Straße, ja. Die Politik muss endlich aufmerksam werden auf das Problem. Und trotzdem braucht es ein paar Impulse oder auch so dieses mutmachende, hey, wir lassen mal eine Lücke stehen. Damit ich selber das Gefühl habe, ich kann im Alltag für mich ab und zu was bewegen oder was verändern. Und ganz wichtig, ich schreibe in dem Buch nicht, mach das, mach jenes nicht, sondern überleg mal, wenn du jetzt diese Rolle kennst, die du ausfüllst, wie kannst du für dich was verändern? Vielleicht könntest du dies sein oder jenes, vielleicht auch keins von beidem und du musst jetzt einfach erstmal sacken lassen. Aber wir brauchen sowohl dieses Wissen, die Strukturen sind schuld und nicht wir. Aber ich brauche auch irgendwie einen Handlungsspielraum, sonst fühle ich mich den Strukturen ausgeliefert. Und dann sehe ich wieder in der Politik, es verändert sich nichts. Und dann erlebe ich in meinem Umfeld, Kita-Betreuung ist Mangelware oder ich verdiene viel weniger als mein Partner. Und dann fühle ich mich ja total ohnmächtig. Und wir brauchen gerade auch diesen Schulterschluss unter Frauen, zu sagen, hey, wir gucken uns das Problem an und schauen mal, was ist das Handlungsfeld? Wo kannst du was verändern? Oder wo kann ich für dich als Frau etwas verändern, weil ich mehr Ressourcen habe als du? Stichwort auch alleinerziehende Mütter. Ja, die haben oftmals überhaupt keine Ressourcen, aber als Frau mit gewissen Privilegien, mit einem nötigen Umfeld, kann ich vielleicht auch für die andere Frau noch ein Stück weit mit auf die Straße gehen. Also darum ist so dieser Aspekt, wir können uns gegenseitig empowern, auch mal etwas zu lassen oder es könnte eine Idee sein, dir hier mehr Raum zu nehmen. Deshalb braucht sowas, glaube ich, schon. Und ich merke auch, dass ich als Frau ganz viel davon zehre, wenn andere Frauen für mich ein Vorbild sind. Und das müssen gar nicht nur Frauen in der Öffentlichkeit sein. Das kann auch eine Freundin sein, die mir erzählt, ey Laura, du, ich habe neulich mal Folgendes gemacht. Und dann denke ich, cool, könnte ich auch mal ausprobieren. Deshalb, also so dieses sich gegenseitig unterhaken und mal gucken, Handlungsspielräume eröffnen, sich auszutauschen, das ist was, was wir brauchen. Denn nur darauf zu warten, dass die Strukturen sich ändern, dass, wenn ich mir meine Tochter anschaue, das will ich auch nicht, weil dann habe ich Sorge, dass das einfach überhaupt keinen Nutzen für uns bringt und zwar nicht für mich, nicht für die nächste Generation und im besten Fall mal für die übernächste. Aber es ist einfach alles noch viel zu verkrustet, als dass ich sage, hey Leute, wartet einfach ab, es wird sich genug ändern und dann wird es für uns Frauen leichter. Das sehe ich leider, leider überhaupt nicht.
Ich leider auch nicht. Insofern ist es umso wichtiger, die verschiedenen Aspekte von diesem People-Pleasing, Feel-Good-Management zu kennen. Also ich glaube, das Erkennen ist ein total wichtiger Schritt, selbst wenn ich in dem Moment nichts ändern kann. Bei Mental Load ist es ja ähnlich, wenn man da wieder die Brücke schlägt. Es gibt vielleicht Dinge, da weiß ich, Mann, meine Liste ist wirklich lang, aber es sind vielleicht Baby-Steps, dass ich peu à peu immer mal wieder was abgebe oder vielleicht einfach die Kinder werden größer und die Liste wird auch ein bisschen kleiner und es wird ein bisschen leichter, ne? Also aber erkennen und wissen und auch für sich selbst einstehen dürfen und auch sagen dürfen, es ist viel, ist schon total wichtig. Drum gefallen mir deine Prototypen so gut, deine Rollenmodelle, die du im Buch konstruierst, weil daran kann man sich so selber ein bisschen abklopfen und kann mal sagen, trifft es auf mich zu? Habe ich da vielleicht so ein Überperformer-Ding? Mache ich da vielleicht mehr, als ich müsste? Könnte ich da vielleicht mal so eine kleine Lücke? Die haben mir sehr gut gefallen. Das sind ja 7 Stück. Ich lese die mal ganz kurz vor. Die Feel-Good-Managerin, das ist also die Gefühlsbeauftragte wider Willen. Dann gibt es die Kümmerin, die macht Projektmanagement auf höchstem Niveau. Das Daughtering, da bist du Klassensprecherin für die ganze Familie und für alles zuständig. Die Männerversteherin, da muss man, ist man born to make you happy, schreibst du so schön.
Genau.
Die Schönmacherin mit dem Wunsch nach Sauberkeit, nach Perfektionismus. Hey, und Ostern steht vor der Tür. Ich hoffe, ihr habt schon die Deko rausgeholt.
Genau.
Die liebevolle Mutter und die Geschichte der guten Mutter und Hausfrau überhaupt. Und natürlich die nette Kollegin und die super Chefin, die auch dran denkt, den Blumenstrauß und den total passenden Gutschein für die Kolleginnen und Kollegen rechtzeitig zu besorgen und auch den Geburtstag auf dem Schirm zu haben.
Ja, genau.
Da finde ich, sieht man es total gut. Und mir gefällt auch die Brücke in den Job, weil da sind wir es eben auch. Der Begriff kommt ja eigentlich aus dem beruflichen Umfeld und genauso wie man Mental Load nicht nur zu Hause hat, sondern eben auch im Beruf. Ist einfach auch dieses Gefühlige, wie geht's dem Team? Das ist ganz oft Frauenaufgabe, selbst wenn du gar keine Führungsposition hast. Ich hatte schon so oft Chefs, die haben das an Kolleginnen abgegeben, mehr oder weniger, und sich dann immer ausgetauscht, haben aber die Rolle nie eingenommen. Also das Gefühlige, das war so klar, da, das kann ich leider nicht, da, nee, ich bin halt ein Mann. Vielleicht noch mal ganz kurz die Definition. Ich habe echt die Definition von Feel Good Managerin einmal rausgesucht. Eine Feel Good Managerin, auch Chief Happiness Officer, finde ich auch ganz schön, optimiert das Arbeitsklima und fördert das Wohlbefinden der Mitarbeitenden, um die Unternehmenskultur zu stärken und die Produktivität zu steigern. Sie fungiert als Bindeglied zwischen Belegschaft und Management kümmert sich um Bedürfnisse, Feedback und organisiert Maßnahmen wie Team-Events. Oder auch, ich leite ein kleines Familienunternehmen.
Genau.
Diese Prototypen zu konstruieren, wie schwierig war das? Wo fängt man da an? Wo hört man auf?
Also mir sind ganz viele eingefallen und das sind ja auch noch nicht mal alle. Also ich denke, wenn wir so sammeln, würden uns wahrscheinlich noch ein paar Rollen einfallen. Aber das schon wieder diese Feel-Good-Managerin. Also es gibt ja tatsächlich auch diesen Beruf und es ist ja an sich schon mal gut, dass diese Aufgaben sichtbar sind und dann auch bezahlt werden. Also das finde ich zum einen fortschrittlich. Zum anderen ist insofern an diesem Berufsbild problematisch, dass da schon wieder vor allem Frauen für angedacht werden. Also wenn es zum Beispiel ganz viele männliche Feel-Good-Manager gäbe oder zumindest 50-50 verteilt, würde ich sagen, das finde ich sehr fortschrittlich, denn tatsächlich, die Arbeit ist wichtig, die muss gemacht werden, die wird bezahlt, die ist sichtbar. Genau, insofern, weil das aber dann wieder oft eine Fortbildung für Frauen ist, habe ich da so ein bisschen Bauchschmerzen. Und weil vor allem die Feel-Good-Managerin gerade im beruflichen Kontext nicht unbedingt diese Bezeichnung haben und die Bezahlung und Beschreibung, sondern weil Frauen das oftmals noch so nebenher machen. Ja, vielleicht ist mein Job eigentlich Controllerin, aber trotzdem kümmere ich mich um die Geschenke für die Kollegen und Kolleginnen. Oder ich bin eben hier die Frau Fröhlich, die gute Laune Laura, die da reinkommt und im Team mal wieder so richtig gute Stimmung macht. Und das eben nicht nur, wenn ich selber gut gelaunt bin, sondern auch, wenn ich eigentlich gerade mal mich nicht so fühle. Aber ich habe das Gefühl, ich habe schon diese Rolle und ich bin auch weiblich. Und wenn ich irgendwie morgens schlecht gelaunt reinkomme, das kennen auch viele Frauen, heißt, oh, warum sind sie, warum lächeln sie doch mal wieder? Also das sind auch so Sätze, die Frauen oft zu hören bekommen und die Männer nie hören. Also niemand sagt einem Mann, jetzt lächel doch mal so schön. Oder du, also dieses äußere, offene, freundliche, das wird eben Frauen zugeschrieben. Die Frage war, ob das schwierig war, das zu konstruieren. Also ich bin so von mir ausgegangen, kenne so diese Rollen alle und habe aber auch noch mal darauf hingewiesen, dass es sicher noch einige mehr gibt, die Frauen zu spielen haben. Und wie du gesagt hast, war mir das wichtig, diese Beispiele aufzuzeigen, um bei sich abzuklopfen, hey, wo nehme ich die Rolle ein? Weil, ach, es gibt sicher viele Frauen, die sagen, also privat kenne ich das jetzt gar nicht, aber tatsächlich im beruflichen Aspekt. Oder die sagen, ich kann mich immer super abgrenzen, aber stimmt, ich bin die älteste Tochter und kümmere mich hier ständig um die Family. Und so hat, glaube ich, jede Frau mindestens eine Rolle, bei der sie sagt, na, die kenne ich schon so aus dem Alltag. Und dann darf jede Frau natürlich auch sagen, hey, die Rolle tut mir gut, ich mache die und ich übernehme die gerne. Und auch dann, Punkt, ist nichts dran zu rütteln. Oder aber vielleicht auch zu sagen, hey, stimmt, die Rolle habe ich so verinnerlicht, dass ich mir gar nicht mehr selbst erlaube, da mal rauszutreten. Und mit diesem Bewusstwerden fällt es mir vielleicht leichter. Und im nächsten Familienchat, organisiere ich mal nicht den Geburtstag, sondern gebe da den anderen den Vortritt.
Ja, ich glaube auch, dass da für jeden eine Lücke dabei ist. Und du hast ja gesagt, lass doch einfach mal die Leerstelle. Mach doch einfach mal nur eine Sache nicht. Und bei mir zum Beispiel ist es die Schönmacherin. Ich habe es ja schon gesagt, ne? Ostern steht vor der Tür. Ich hasse Deko. Ich hasse Deko. Jetzt habe ich Kinder und die stehen auf diese süßen kleinen Hasen. Was habe ich am Wochenende gekauft? Ich habe so bunte Eier gekauft, die man in den Garten hängen kann, die nicht kaputt gehen. Weil ich dachte, ach Mensch, da haben alle eine Freude dran. Naja, außer ich, weil ich muss die aufhängen, ich muss die wieder abhängen, da muss ich einen Platz finden, wo ich die aufhebe. Und mir liegt daran gar nichts, gar nichts. Also meine Weihnachtsdeko ist nicht mein kreatives Outlet. Und dabei gibt es aber andere Frauen, die sagen, ich gehe darin auf, ich liebe das, ich brauche das. Da fütter ich mein inneres Kind. Das ist meine Art von Kunst, hier aus alten Büchern irgendwie so Stell-mich-Rummchen zu machen mit Plastikblumen drauf, mit Heißkleber ist mein Spirit Animal. Also wenn das deren Ding ist, dann ist es super. Aber für mich ist es was, wo ich jedes Mal denke, brauche jetzt eigentlich nicht.
Und Christina, das ist genau der Punkt. Ich muss gerade sagen, dass die Heißklebepistole mein Spirit Animal ist. Das ist mein Satz des Tages. Denn tatsächlich, wie du gerade gesagt hast, das darf absolut auch so sein. Aber du beschreibst ja genau das. Ich mache es, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich muss. Dabei finde ich das doof. Und du hast noch was Wichtiges gesagt. Und das fiel mir auch so auf. Ich muss es jedes Mal aus dem Keller holen. Ich muss es verstauen. Ich muss es lagern. Ich muss es vielleicht sogar erst mal einkaufen. Und ich gehe jetzt einfach auch mal von uns zu Hause aus. Mein Mann, der pfeift da genau wie du innerlich drauf. Der macht aber auch nichts. Und der hat auch nicht das Gefühl, ich als guter Papa muss irgendwie bunte Ostereier aufhängen. Der würde auf die Idee nicht kommen, Eier auszublasen, um sie dann mit Kindern zu bemalen. Und ich habe das auch als Mutter von kleinen Kindern noch gemacht. Und ich sage ganz ehrlich, ich würde jetzt noch Eier ausblasen und sie bemalen, aber nicht mit Kindern, wenn es jetzt auf meine Lust ankäme. Für mich gibt es nichts Schlimmeres. Und genau das habe ich gemacht, weil ich dachte, als gute Mutter müsste ich und bin dabei ausgeflippt. Und dann habe ich mich geschämt, weil ich die Kinder angemeckert habe, hab mich geärgert über die Sauerei in der Küche. Und habe dann auch wieder gedacht, warum tue ich mir das an? Warum lasse ich die Lücke nicht einfach stehen? Oder warum fällt es mir schwer, dass ich jetzt überhaupt nicht österlich dekoriere? Und das ist auch eine interessante Frage. Und ich fand schon auch an Weihnachten, ich habe es wie du mal so reflektiert und habe auch wirklich viel weniger dekoriert, fand es aber auch nicht so stimmungsvoll und gemütlich, ne? Und das möchte ich auch noch mal beschreiben, dass damit, indem man Lücke stehen lässt, natürlich auch eine gewisse Stimmung fehlt. Und auch mal die Lücke stehen zu lassen, um darauf hinzuweisen, Leute, es ist dann halt nicht so schön. Und ich finde es auch schade. Aber ich entscheide mich entweder dafür, dass ich dann sage, komm, ich fülle die Lücke trotzdem, weil es ist mir super wichtig, was ja legitim ist. Oder ich sage einfach, ich lasse die Lücke mal stehen, ich mute euch mal das Chaos zu oder eben den fehlenden Glitzer, um aufmerksam zu machen darauf, dass Frauen hier immer die Arbeit übernehmen. Und in dem schönen Film Ein Tag ohne Frauen, als die isländischen Frauen auf die Straße gegangen sind, fand ich auch schöne Szene, wo die wirklich aus Protest mal kurz vor Weihnachten so eine Puppe aufgehängt haben, die sich so eine erhängte Alltagsmanagerin, die sich in diesem Advents- und Deko-Wahn sind auch wirklich so überlastet hat. Und das war so ein schönes Symbol, also ein erschreckendes, schönes Symbol für diese Arbeit, die von Frauen verrichtet wird. Und ich finde es schon wichtig, auch die Frage, wir möchten doch auch so leben, dass wir uns wohlfühlen. Wir brauchen hin und wieder ein bisschen Glitzer, wir brauchen Fürsorgearbeit, aber eben nicht auf dem Rücken der Frauen. Wir sind ja auch in einem feministischen Podcast und das ist letztendlich auch der große Appell, gesellschaftlich mal hinzugucken, wer sorgt denn dafür, dass sich alle wohlfühlen und wer bezahlt damit mit der eigenen Gesundheit und den eigenen Ressourcen. Und das sind eben nach wie vor vor allem Frauen. Und das erkennen wir dann manchmal in unserem eigenen Alltag, in der Situation. Christina, du und ich, hängt mir jetzt die Eier auf, lässt was sein. Aber dann sieht man irgendwie auch die enttäuschten Kinderaugen oder sieht auf Insta irgendeine tolle Inspo und denkt sich, ach komm, hole ich doch wieder meine Heißklebepistole raus und ergebe mich diesem Thema. Und eben als junge Mutter oder jüngere Mutter konnte ich da überhaupt nicht aus der Rolle raustreten. Und das fällt mir jetzt wesentlich leichter und vielleicht empowert sich da auch die ein oder andere Frau zu sagen, hey, ich lasse die Heißklebepistole heute auch mal drin, weil ich habe eigentlich gar keine Lust.
Ich habe da noch eine lustige Anekdote, weil es gerade Ostern ist, habe ich dran gedacht, dass ich noch so Osterstrauß-Anhänger habe. Du hast es gerade schon gesagt, Internet, ne? Ganz schwierig, ganz schwierig. Da sieht man die ganzen schönen Sachen, wie schön es sein könnte. Und da habe ich aus selbsttrocknendem Ton, die schauen aus wie Spiegeleier, so ganz kleine Anhänger. Und dann malt man das Ei dort dann noch gelb an und dann hängt man das an den Osterstrauß. Und es sieht total arty aus und so total cool. Am Ende war es so, dass ich zu den Kindern gesagt habe, ihr dürft jetzt was auf Netflix schauen, ich mache das jetzt in Ruhe, weil mir macht
Ach,
es
ich
Spaß
fühl's.
und ihr macht es nur Scheiße und ich möchte, dass es schön wird. Und es
Ja.
hatte nichts mit Perfektionismus zu tun, sondern wirklich, weil ich wollte das gerne machen, mir hat es Spaß gemacht und dann war es mir auch fast wurscht, ob die Kinder da mitmachen oder nicht. Nein, eigentlich war es mir noch lieber, dass sie nicht
Ja,
mitgemacht
ich fühl's
haben.
total.
Sag mal, feministischer Podcast. Simone de Beauvoir hat gesagt, wir werden nicht als Frauen geboren,
Ja.
sondern wir werden zur Frau gemacht. Wie um Himmels Willen werden wir zur People-Pleaserin, zur Feel-Good-Managerin gemacht?
Also es fängt natürlich auch schon an mit den weiblichen Rollenvorbildern. Ne? Wer hat früher gesorgt und geschmückt und gekocht? Und das war nicht immer so, aber sehr oft schon Frauen. Also wir erleben das anhand weiblicher Vorbilder, die fürsorglich sind, die in fürsorglichen Berufen arbeiten. Darum auch so wichtig, dass Fürsorgeberufe auch von Männern ausgeübt werden. Und dann zeitgleich, wer wird von Mädchen schon auch erwartet, dass sie sich jetzt nicht in den Wettbewerb begeben, dass sie nicht streiten? Also dieses vertragt euch doch wieder, sorgt für Frieden, seid doch nicht so, also ihr müsst doch nicht um die Wette rennen, ihr könnt es doch auch gemeinsam machen. Also das sind Erwartungen, die wir eher an Mädchen stellen als an Jungs. Bei denen ist Wettbewerb und Streit eher normal, in Anführungszeichen normal. Also das wäre ganz wichtig, dass wir auch Mädchen wütend sein lassen, dass sie sich streiten dürfen, dass sie um die Wette rennen, dass sie sich mal bekämpfen, weil es ist ja auch ganz natürlich, dass Kinder also auch sich mal ein bisschen körperlich messen, natürlich im Rahmen und dass keiner verletzt wird, aber dass das durchaus in Ordnung ist, dass Mädchen mal raufen. Und in der Schule kennen wir dann das auch, dass Mädchen suggeriert wird, ihr seid ja so ruhig und lieb, setzt euch doch mal zu den Jungs, damit irgendwie die nicht so chaotisch sind. Und so geht's immer weiter. Und so werden viele Frauen dann zu People-Pleaserinnen, weil sie schon merken, es kommt nicht gut an, wenn ich nur nach mir gucke, wenn ich in Konkurrenz trete, wenn ich aufmerksam mache auf meine Kompetenzen, wenn ich sage, guckt mal, was ich hier Tolles gemacht habe. Dann heißt es immer, ja Mensch, aber das muss jetzt nicht ganz so repräsentieren. Also wir haben interessante Erwartungen an Frauen. Sie sollen häuslich sein, sie sollen ihr Licht nicht so in den Mittelpunkt stellen, sie sollen sich um ihr Äußeres kümmern wollen und das ist sozusagen der Rahmen, in dem wir dann nicht alle Frauen natürlich, aber oft uns auch dann so verhalten, dass wir nicht anecken. Weil ich habe ja schon erwähnt, wir wollen ja Erwartungen anderer erfüllen, um zur Gruppe zu gehören, der menschliche Instinkt. Und so werden besonders oft Mädchen oder junge Frauen und Frauen zu People-Pleasern, wobei auch Männer dieses Phänomen kennen. Aber das sind so die äußeren Rahmenbedingungen und deshalb brauchen wir vor allem so eine Reflexion dieser Erwartungen an Mädchen und an Frauen und dass wir auch in Schulen und Kitas schon auch Erziehende und LehrerInnen sensibilisieren, dass eben genau solche Sprüche wie wir brauchen drei starke Jungs für die Tische oder die zwei lieben Mädchen setzen dich jetzt mal zu den chaotischen Jungs, dass solche Sätze nicht fallen, weil die sind sozusagen die Basis für dieses Gefühl, ich muss als Frau immer für Frieden sorgen und ich muss dafür sorgen, dass es anderen gut geht.
Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich würde sagen, vielleicht ist es unsere Superpower, aber es muss so sein, dass alle anderen auch mitmachen. Also, wenn ich total empathisch auf die Welt zugehe, aber alle anderen auch, dann
Ja.
hätten wir eine wunderbare, wunderschöne Welt, wo keine kriegerischen Konflikte stattfinden, weil die Menschen mit Liebe und Wohlwollen und positiven Gefühlen aufeinander zugehen würden. Ich habe heute, hat eine Freundin von mir aus den USA gepostet, sie hat eine Theorie, wenn alle Sonnenuntergänge anschauen würden auf der Welt, ganz bewusst, dann gäbe es keine Kriege mehr. Das
Ja.
fand ich einen schönen Gedanken. Und ich habe auch einen Sohn und genau bei dem versuche ich das, ihn einfach auf eine schöne Art und Weise auch zu sensibilisieren, dass er reflektiert, wenn andere Schmerzen haben, wenn er irgendjemand geschubst hat, wie fühlt der oder die sich? Im Zweifel ein Geschwisterkind. Und wie fühlst du dich denn gerade? Ich bin wütend. Naja, aber vielleicht bist du auch frustriert. Vielleicht schämst du dich gerade. Vielleicht fühlst du dich nicht gesehen. Dass man einfach auch ihm hilft, mehr emotionale Range zu gewinnen und ein bisschen mehr zu sehen, auch bei anderen, indem er sich das bei sich erkennen kann und eben auch bei anderen Menschen und damit vielleicht auch wieder eine Großzügigkeit gewinnt. Ich sage immer, die Menschen, die Streit anfangen, die haben ja meistens in sich selber schon ein Problem. Das musst du auch sehen. Da wären wir wieder beim People-Pleaser und bei der emotionalen Antenne, aber ich fände es schön, wenn alle eine emotionale Antenne hätten. So wie du gesagt hast, mehr Männer, die Feel-Good-Manager sind. Mehr Männer, die in sorgenden, pflegenden Berufen sind. Jungs, die Erzieher werden wollen, die sollen nicht belächelt werden, sondern gefeiert. Und dann hätten wir eine wunderschöne Welt. Stell dir vor, dann könnten wir so locker diese Lücken lassen und könnten so locker diese Kontrolle abgeben, weil jemand einspringt und sagt, ach, guck mal, da gehe ich mal schnell hin und gucke, der sieht irgendwie seltsam traurig aus. Ich frage den mal, ob der eine Umarmung braucht. Und ich muss es aber nicht machen, sondern jemand anders könnte es tun.
Und weil ich denke, genau, wir Frauen sind jetzt nicht dafür da, um Männer da zu verändern und unterstützen, sondern wir lassen die Lücke stehen. Also denn tatsächlich, wenn es jetzt die Frage, ich stimme dir absolut zu, wenn wir uns einfach Fürsorgearbeit, Alltagsorganisation und das alles gleichberechtigt teilen würden, dann wäre die Welt eine bessere. Denn es zeigt sich auch, dass aktuell wirklich Studien zeigen, dass wenn Frauen mit am Verhandlungstisch sitzen, ist Frieden wahrscheinlich. Also das stimmt insofern. Und weil ich jetzt aber so auch als Autorin denke, ich schreibe jetzt nicht noch ein Buch, um Männer zu empowern, sondern ich schreibe eher ein Buch, das Frauen Lücken lassen und dann dürfen die Männer da reinspringen. Ist, glaube ich, insofern wichtig, weil Frauen auch oft an einem Punkt sind, wo sie sagen, ich habe überhaupt gar keine Lust mehr, mich zu engagieren. Ich lasse es einfach, ne? Und ich habe auch gar keine Lust, warum soll ich jetzt wieder irgendeinen Mann dazu überreden, sich mit Gefühlen auseinanderzusetzen? Also deshalb ist das eher noch mal ein Buch, wo kann ich als Frau eine Lücke stehen lassen und ich hoffe, dass Männer reinspringen, aber wenn sie es nicht tun, kümmere ich mich einfach erstmal um mich, anstelle jetzt wieder Männer zu bitten. Da haben Frauen keine Lust mehr drauf, ne? Und deshalb auch 9. März, 8. März, Weltfrauentag, ist, glaube ich, der 8., gell? Genau. Und 9. März, gehen wir auf die Straße. Das wäre eine ne große Hoffnung, dass genau das passiert, weil viele Frauen einfach sagen, ich habe gar keine Lust mehr, mich einzusetzen für dieses Thema. Ich möchte jetzt wirklich mal auf den Tisch schauen und sagen, nicht mit mir.
Sonst wären wir ja wieder bei der Männerversteherin, beim
Genau,
Mankeeping. Da müsste ich
stimmt.
dir ja wieder als Mann erklären, hast du schon mal drüber nachgedacht, was emotionale Arbeit ist? Und dann schaue ich in
Genau.
die leeren Augen und denke so, puh, woran denkt er jetzt wohl gerade? Ich finde auch, und ich habe in deinem Buch nochmal so ein schönes neues Wort gefunden. Ich habe ja schon erzählt, wie wichtig für mich auch in dem, wie ich mich sozusagen entwickle auf diesem langen, langen Weg, den ich da gehe, wie wichtig diese Worte für mich sind. Und ich habe ein tolles Wort gefunden, und zwar Empathie.
Ja, das ist zurückzuführen auf eine Psychologin, die Frau Neubrand, die hat dieses Wort der Empathie entwickelt. Einfach auch diese Empathie mit sich selbst. Und das ist genau so eine Lücke, die wir als Frauen oft fühlen, weil das uns gar nicht so zugestanden wird. Und das jetzt so für sich zu entwickeln und auch eben nicht allein, sondern in Unterstützung und mit Unterstützung mit anderen Frauen, also mit sich selbst empathisch zu sein. Das finde ich auch ganz toll, dass die Frau Neubrand dafür extra ein Wort gefunden hat, dass wir es noch besser greifen können, die Empathie. Und diese Empathie, die möchte ich auch mit dem Buch vermitteln. Also was kann ich als Frau auch tun, um mit mir selbst empathisch zu sein? Morgens anzufangen, den Tag mit der Frage, wie geht's mir eigentlich? Also ich sag's auch ganz ehrlich, zurzeit, das ist echt mit dieser ganzen Buchveröffentlichung eine super anstrengende Phase. Und dann haben meine Jungs heute Morgen nur gezankt. Und ich war richtig frustriert und ausgelaugt und ich habe mich noch mal eine Dreiviertelstunde ins Bett gelegt und gelesen, weil ich gedacht habe, ich brauche jetzt irgendwie irgendwas, was mir kurz gut tut, weil ich sonst dieses Arbeitspensum, was ich heute schaffen muss, überhaupt nicht schaffe. Und das gestehe ich mir auch erst zu, nachdem ich mich damit viel auseinandergesetzt habe. Und deshalb ist es, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen, warum wir oft nicht empathisch mit uns sind, um das zu verändern. Zum Beispiel, ich weiß nicht, jede Frau kann sich jeden Morgen noch mal eine hinlegen. Es ist natürlich auch ein Privileg, dass ich das als Selbstständige kann, aber vielleicht diese 5 Minuten mit einem heißen Kaffee auf die Terrasse und sagen, so, bevor ich jetzt hier loslege mit meinem Tageswerk, 5 Minuten nur für mich, das ist ganz, ganz wichtig und das ist manchmal ein Game Changer und trotzdem natürlich schwer, ich weiß.
Ja, ich finde aber auch, da schwingt was Zweites mit, womit ich mich in letzter Zeit beschäftigt habe. Also wir Feministinnen, wir sagen ja oft, Wut ist ein Wort, was schambehaftet ist für Frauen, was wir uns neu erschließen müssen. Female Rage, Feminist Rage. Ich habe da aber noch ein zweites. Und zwar ist es Mitleid mit sich selbst. Mit sich selbst Mitleid haben können. Und darum hat mich dieses Wort Empathie so angesprochen, weil ich dachte, wehleidig sein. Gibt's was Schlimmeres als wehleidig sein? Spätestens dann muss man schon denken, Moment mal, was steckt denn da dahinter? Und da dachte ich so, da schwingt so viel mit, dass man eben genau auch mal sagen kann, Mensch, Christina, es ist gerade viel. Es ist gerade viel. Nein, du bist nicht schwach, sondern es ist gerade viel und du tust dein Bestes. Es ist okay. Und es ist okay, wenn du gerade mal nicht kannst. Und das sagen wir uns selber viel zu selten. Und all diese Rollenmodelle, die du da aufgebaut hast in deinem Buch, das sind alles so Durchhalterinnen, ja, die ziehen durch, die stellen noch den Holz-Osterhasen mit 1,50 Höhe vor die Haustür, damit es kuschelig aussieht. Die machen das, ja, die sehen die kleinen Dinge, die ziehen voll durch. Aber manchmal sollten wir vielleicht einfach nicht durchziehen. Vielleicht sollten wir manchmal einfach wirklich wie eine innere Umarmung fühlen und sagen, das ist ein beschissener Scheißtag Und du hast alles gegeben, mehr ging nicht. Und dir geht's scheiße und es ist jetzt so. Und ich fühle dich. Ich fühle jetzt einfach mal. Und es ist in Ordnung. Weil ich finde, wehleidig sein, das hat wirklich mit Abstand den schlechtesten Ruf. Noch schlimmer finde ich als Wut. Und das sollten wir viel öfter miteinander sein. Empathisch. Ich liebe dieses Wort. Nehmt es mit. Alle, die das jetzt hören, nehmt es mit in diesen Tag oder in den nächsten, falls du jetzt gerade abends hörst. Empathie. Für sich selber empathisch sein. Machen übrigens auch ganz viele Apps, wo du irgendwie dein eigenes Wohlbefinden tracken sollst und sagen sollst, wie geht's dir wirklich gerade? Und das finde ich ganz spannend. Also ich glaube, dass das viel verändern kann, wenn man allein schon dafür sich die Zeit nimmt, selbst wenn man nicht mal für diesen Kaffee die Zeit hat oder fürs Hinlegen, dass man wenigstens sich eingesteht, wie geht's mir wirklich gerade? Wie geht's dir? Okay, ja, muss, ne? Sondern dass man wirklich mal sich zumindest selbst sagen darf, es ist beschissen, die haben sich heute alle schlecht benommen, zu mir war niemand nett. Nein, es war wirklich zu mir niemand nett, außer die Frau beim Bäcker. Das war kein guter Tag, morgen muss es anders werden. Vielleicht kann ich wenigstens daran was schrauben, dass ich irgendwie zu mir nett bin oder mir Dinge suche, wo ich weiß, es wird eine Sache am Tag passieren, da ist jemand nett zu mir oder da habe ich was Gutes. Wie zum Beispiel, wie du auch sagst, dass man vielleicht mal sich einen Termin im eigenen Kalender legt und sagt, ich lege mir hier einen Block, da bin ich weg. Habe ich neulich beim Sport mit einer besprochen, hat sie gesagt, nee, ist mir auch wurscht, ich stelle das Essen dann auf den Tisch und sage, ihr seid zu spät gekommen, ich bin jetzt leider Donnerstag 18 Uhr immer, ne? Tschö. Funktioniert. Es geht.
Ja, und das kann man auch vor allem üben. Also das kann ich nur alle oder ermutigen, das mal auszuprobieren, auch wenn es erstmal schwer fällt. Das kann man üben mit ganz, ganz kleinen Inselchen, die man sich setzt. Und auch wenn man es erstmal noch nicht so fühlt, weil die Gefühle kommen erst hinterher, kann man es intellektuell machen, diesen Termin mit sich selbst. Und irgendwann fängt man auch an, es zu fühlen und dass es einem wirklich besser geht. Und ich finde auch, dass wir Frauen da auch ein gutes Vorbild unseren Töchtern oder anderen jungen Frauen sein dürfen. Ich kümmere mich um mich und bin dir als Frau damit auch ein Vorbild. Indem ich einfach sage, nicht mit mir, hier ist eine Grenze. Also wer da die Ressourcen hat und sagt, ich lebe das vielleicht auch anderen Frauen vor, tut damit was ganz Heilsames. Denn dieses, indem wir uns so erschöpfen, geben wir das auch von Generation zu Generation weiter, von Mutter zu Tochter oder auch im beruflichen Umfeld, dass Frauen immer für andere da sein müssen. Und indem ich vielleicht sage, ich grenze mich hier mal ab, ich sage nein, empower ich damit auch andere Frauen. Nicht, dass das jetzt wieder neuer Druck ist. Also wer das gerade nicht schafft, überhaupt nicht, dass Frauen das machen müssen. Aber indem ich es mir erlaube, manchmal fällt es leichter, sich das zu erlauben, weil man weiß, damit hat man auch einen Einfluss auf andere. Und dann erlaube ich es mir vielleicht im besten Fall auch einfach nur um meiner selbst willen. Aber gerade auch Müttern, die Töchter haben, sage ich immer, das ist so wichtig, dass die euch sehen, wie ihr euch ausruht. So richtig mitten auf dem Sofa. Am besten inmitten eines Chaos, ne? Weil ich habe das schon auch von meiner Mutter und meiner Oma gelernt. Ich kann mich erst ausruhen, wenn alles aufgeräumt ist. Und diesen Druck kennen viele Frauen, ne? Da ist irgendwie noch Chaos in der Küche und ich kann jetzt gar nicht chillen. Und dann ärgert man sich mega, weil irgendwie der eigene Partner das kann und man selber nicht. Und dann pfeife ich ihn zusammen und sage, wie kannst du hier rumliegen? Es ist doch noch so viel Chaos in der Küche. Und daher kommt's. Und das mal so auszuprobieren, einzuüben und eben natürlich auch die Männer, von den Männern zu erwarten, dass die sich mit ums Chaos kümmern, dass wir jetzt nicht einfach nur liegen, sondern danach auch dann zusammen, gemeinsam mit anpacken, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt.
Da hast du was ganz Wichtiges gesagt. Ich finde, gerade für die Töchter ist es super wichtig, auch für die Söhne. Eine Mutter, eine Frau darf einfach in der Mitte von Chaos liegen. Auch meine spätere Feelgood-Managerin darf in der Mitte von Chaos liegen. Das ist in
Ja.
Ordnung. Nicht nur ich. Und ich glaube, was noch so ein kritisches Ding ist, aber da komme ich immer wieder drauf und ich habe noch kein Buch dazu gefunden. Mütter, also Omas und Frauen. Weil da noch so eine große Klippe ist, weil wir das eben genauso gelernt bekommen haben. Und ich habe das Gefühl, dass gerade unsere kleinen, feinen, emanzipatorischen Schritte, die wir hier jetzt wieder alle so wagen, die werden oft sehr kritisch beäugt, weil das so viel in Frage stellen würde in den Leben dieser Frauen, die vor uns waren, die sich komplett aufgeopfert haben, die sich nie darüber die nie darüber nachgedacht haben, wo da jetzt noch ein Plätzchen für sie ist, die sich gefreut haben, wenn sie einen Schnellkochtopf bekommen haben zu Weihnachten. Oder wie man hier in Süddeutschland sagt, das größte Kompliment ist, du schaust aber arg abgeschafft aus.
Genau, ja.
Ich habe sogar mal gehört, dass eine Kosmetikerin echt Probleme hatte, ihr Business zu eröffnen, ist aber schon länger her. Also wir sprechen von der Generation vorher, weil die Frauen wollten abgeschafft
Oh
ausschauen.
Gott, ja.
Und es
Ja,
war jetzt
das
nicht
passt.
gewünscht, entspannt auszusehen. Das fand ich
Das würde ja
sehr
heißen, dass du,
lustig.
das würde ja heißen, dass du viel zu viel Zeit hast, um auszuruhen. Ja,
Ja.
also das ist tatsächlich, denke ich, ein Generationenkonflikt und in dem wir natürlich heute auch viel mehr für mehr Zeit kämpfen oder uns dafür einsetzen, fühlen natürlich manche Frauen, die sich so abgeschafft haben, weil das einfach zu ihrer Identität gehörte, die fühlen dann ihr Leben in Frage gestellt. Und das wollen wir natürlich nie, dass wir am Ende unseres Lebens nochmal zu hören bekommen, ich mache das heute ganz anders. Also indem wir heute uns dafür einsetzen und fühlt sich vielleicht so manche, ich sag auch mal schwäbische Hausfrau in ihrem Selbstbild getroffen. Und deshalb braucht es da auch die Verständigung zwischen den Generationen, das Verständnis füreinander. Zum Beispiel auch, dass gerade so eine schwäbische Hausfrau in den 50er, 60er Jahren auch gar keine andere Option hatte. Es gab natürlich schon die großen feministischen Wellen, aber ich glaube auch gerade so auf dem Dorf war das für viele einfach überhaupt nicht umsetzbar und lebbar. Und darum braucht es, finde ich, den Austausch zwischen den Generationen, das Verständnis füreinander und das Miteinander und das Empowern auch da. Denn genau, da stecken natürlich auch Konflikte untereinander. Und da sind wir wieder ein Stück bei der toxischen Weiblichkeit, dass wenn ich diese Perspektive nicht hinterfrage, mit der ich sozialisiert wurde, dass ich die ja wieder auf andere Frauen übertrage. Also warum kümmert die sich nicht um ihr Aussehen? Boah, bei der sieht es aber chaotisch aus. Und das ist dann auch wieder genau diese toxische Weiblichkeit von Sophia Fritz, dass ich den männlichen Blick nehme und den auf andere Frauen, also die männliche Brille und setze den auf und sage, Mensch, kann die das überhaupt tragen? Das steht ihr aber nicht gut. Oder sag mal, warum meckert die denn ihr Kind so an? Und das ist diese toxische Weiblichkeit, die entsteht, wenn wir eben nicht generationsübergreifend darüber sprechen, was waren die Herausforderungen früher für Frauen, was sind sie heute? Und nicht dieses Absprechen von Herausforderungen. So schlimm war das doch früher gar nicht. Oder heute haben doch alle so viel Unterstützung, sondern ja. Das, was unter dem Frauen leiden oder gelitten haben, auch anzuerkennen und ihre Gefühle nicht wieder in Frage zu stellen.
Ich finde auch, da muss man ein bisschen sich orientieren an den Teenagern. Da wären wir bei transgenerational. Meine Teenage-Tochter, die ist total rücksichtslos, unordentlich und emotional und wütend, wenn sie will. Und so fürchterlich ist das, für ich das finde, ich erkenne mich da sehr selbst wieder. Ich war wahnsinnig unorganisiert. Ich war nicht sehr kooperativ als Teenager und auch als junge Frau. Und dann habe ich mir das so abtrainiert. Und vielleicht muss man wirklich mit sich selber viel mehr Empathie haben, muss das nochmal channeln. In dir steckt auch ein unglaublich schlampiges, junges Wesen, das einfach sehr zurechtgezogen wurde. Ich habe einen ganz schönen Satz von dir gefunden. Ohne den lasse ich dich nicht gehen, ohne den nochmal vorgelesen zu haben. Und zwar bei Om habe ich heute Morgen schon im Abo gelesen, hast du einen Artikel geschrieben über dein Buch und da steht, den Projektkreislauf zu stoppen und nicht im Automatikmodus als Elfe zu agieren, die für andere Glitzer streut, das ist ein guter Ansatz.
Ja, genau.
Das fasst so gut zusammen. Wir sind hier auch, um zu glühen und zu blühen, wie du auch im Buch schreibst. Und uns gibt es auch noch. Und auch um uns sollten wir uns emotional gut kümmern. Und sei es eben nur, dass man sich eingesteht, wie es dir geht, oder dass du einfach ein bisschen Empathie hast, oder dass du vielleicht tatsächlich diese schöne Ka Tasse Heißgetränk im absoluten Chaos trinkst und alle dürfen zuschauen.
Absolut, genau, weil du gerade noch so schön Stefan Eber zitiert hast aus meinem Buch mit dem Glühen und dem Blühen, ist zum Beispiel auch schon eine ganz gute Idee, sich mal dieses Lied anzuhören für die Sterne von Stefan Ebert, dabei zu singen und zu tanzen, weil wenn wir singen, könnt ihr alle mal ausprobieren, die jetzt zuhören, kann man nicht gleichzeitig sich Sorgen machen und sich schämen und die To-Do-Listen abarbeiten. Also deshalb nochmal großer Appell an dieses Lied zu hören und dann genau mit sich empathisch zu sein. Und Christina, ich bedanke mich schon mal, dass ich bei dir zu Gast war und dass du meinem Buch so viel Raum gegeben hast. Das hat richtig Spaß gemacht, mit dir zu sprechen.
Sehr, sehr gerne. Das Lied verlinke ich natürlich sehr gerne in den Shownotes, genauso wie dein Buch. Ich danke dir auch sehr herzlich und ich hoffe, dass ganz viele diese Podcast-Folge hören, ganz viele dein neues Buch lesen. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg damit, denn diese Empathie und diese aus diesem Teufelskreis rauszukommen, sich um alles und jeden kümmern zu müssen, ich glaube, da wird es uns allen sehr viel besser gehen. Dankeschön. Ich danke allen Unterstützenden, die diesen Podcast auf Steady oder auch über PayPal unterstützen. Herzlichen Dank Valerie aus Zürich in der Schweiz, Anna-Maria aus Wiesbaden, Karin aus Lehrte, Katrin aus Wildeshausen, Patricia aus Berlin, Katrin aus Eichstätt, Claudia aus Friedberg, Anna aus Marbach, Jutta aus Friedberg, Inga aus Bad Hersfeld, Nicole aus Wien, Sabine aus Köln, Anna aus Sulzbach am Main, Silja, Maren aus Füssen, Grit aus Berlin, Anja aus Norderstedt, Ingeborg aus Siegen, Turit aus Zürich in der Schweiz, Berit, Claudia aus Marbach, Stefanie aus Dülmen-Rohrup, Barbis aus Wien in Österreich, Sandra aus Bielefeld, Nevenka, Pia aus Potsdam, Annette aus Felgentreu, Wiebke aus Gevelsberg, Michaela aus Ülitz, Laura aus Hahn, Jeannie aus Kirchberg an der Mur, Corinna aus Kornwestheim, Elfi aus Marbach am Neckar, Jasmin aus Birmensdorf in der Schweiz, Monika aus Marbach, Daniela aus Bolsøya in Norwegen, Nicola aus Heidelberg und Lisa aus Marbach. Danke, danke, danke. Das war der Podcast Die Leserinnen. Redaktion und Moderation Christina Häusler. Produktion Christina Häusler. Musik Bernie Meyer. Danke fürs Zuhören.